Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir wirklich auch schöne und gute Nachrichten haben und nicht nur bedrückende. Und ansonsten ist es aber schon so, dass wir in dunklen Zeiten leben. Das ist, glaube ich, uns allen bewusst. Wir haben es eben gehört und das wird auch die Gebetszeit gleich bestimmen. Seit mehr als 2 Wochen tobt in der Ukraine ein gewaltiger Krieg und ganz unterschiedliche Gedanken und Gefühle haben wir, wenn wir das verfolgen. Wir sind entsetzt und wütend über das, was Wladimir Putin dort anrichtet. Wir sind enttäuscht darüber, dass die Diplomatie irgendwie doch nicht so richtig funktioniert, dass es doch so scheint, dass Gewalt und Macht sich durchsetzen und nicht reden und nicht sich um Frieden mühen. Und wir sind besorgt, was ist mit den Menschen, die fliehen müssen, die dort sind, die zerbombt werden, die keine Heimat mehr haben. Wir sind besorgt, wie wird das weitergehen? Und wir sind vielleicht auch besorgt um uns, um die Welt insgesamt. Ja? Wird es uns wirklich gelingen? Dafür beten wir ja, dass die NATO nicht eingreifen muss, dass es zu keiner direkten Konfrontation kommen wird zwischen der NATO und Russland, denn dann haben wir nochmal ein ganz anderes Problem. Ja, und so gibt es viele Fragen und Unsicherheiten im Blick auf diese Ukraine-Situation, sehr viele Ängste, und das bekommen wir ja auch mit, in vielen Gesprächen. Und darum kanalisieren wir das ja auch, indem wir beten für die Situation in unseren Friedensgebeten. Und auch heute im Gottesdienst ist das ja ein großes Thema. Aber auch wir in der Gemeinde erleben turbulente Zeiten. Es klang eben schon an. Abschied nehmen für unsere Gäste. Wir haben in den letzten gut 2 Wochen uns von drei Menschen verabschieden müssen, die gestorben sind. Friedel Karau, Rolf Krüger, jetzt Maike Bruhn. Und mir sagte jetzt jemand, nicht ironisch, aber doch auch mit einer tiefen Bitterkeit, nach einer Trauerfeier sagte mir jemand, ich treffe jetzt die Gemeinde mehr auf Friedhöfen als im Martin-Luther-Haus. Und das ist so. Im Moment sind wir oft auf den Friedhöfen, um uns zu verabschieden. Und es ist ja so, wenn wir Trauerfälle haben, dann gibt es ganz unterschiedliche Gedanken, Gefühle und Handlungen. Ja, auf der einen Seite, ihr wisst das, muss man Dinge organisieren. Man muss einfach funktionieren. Man muss Dinge planen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gefühle der Traurigkeit, natürlich des Vermissens. Aber auch Gefühle der Dankbarkeit, des dankbaren Sich-Erinnerns. Und es gibt die Frage, Gott, warum lässt du das zu? Warum muss eine 54-jährige Frau an Krebs sterben? Warum lässt du das zu? Warum können die ganzen Chemotherapien und Bestrahlungen nicht greifen? Warum? Und das sind Fragen und das sind Themen, die da sind, die präsent sind und damit müssen wir irgendwie umgehen. Und die Frage ist, wie können wir als Christen das aushalten? Wie können wir diese Zeiten von Finsternis und Angst, wie können wir diesen Zeiten begegnen? Und vor allem, was hat Gott damit zu tun? Kann Gott uns irgendwie eine Hilfe sein in dieser Zeit? Und ich finde, dass dieser Text, den wir gerade gehört haben, es ist der für heute vorgeschlagene Predigttext unserer evangelischen Kirche, ich finde, dass dieser Text eine gute Hilfe ist in dieser Zeit. Weil sie uns zeigt, dass auch Jesus genau das kannte. Diese Fragen, diese Gefühle und wie er damit umgegangen ist. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen in diese Geschichte. Der Hintergrund ist vielleicht vielen klar. Ihm war klar, es geht zu Ende. Sein Leidensweg kommt irgendwie zum Höhepunkt. Er hatte an dem Donnerstagabend, an dem grünen Donnerstag, wie wir ihn nennen, hat er Abendmahl gefeiert mit seinen Freunden. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Und jetzt ging es raus, mit seinen Freunden in den Garten Gethsemane gegangen. Und Jesus wusste, jetzt kommt die heiße Phase. Und er wusste, jetzt brauche ich Stille. Jetzt brauche ich die Begegnung mit meinem himmlischen Vater. Und wisst ihr, das hat Jesus oft gemacht. Das war für ihn ein Ritual. Das war für ihn Standard, dass er regelmäßig die Stille gesucht hat bei Gott. Die Zeit bei Gott. Die Zeit mit seinem himmlischen Vater. Das war immer so. Und das hat ihn jetzt auch in dieser Krise stabilisiert, dass klar war, ich bin am Ende, ich habe keine Kraft, ich suche meinen himmlischen Vater. Es war ein gutes Ritual, das er hier gesucht hat. Und wisst ihr, ich glaube, das ist auch für unseren Glauben und für unser Leben ganz wichtig. Gute Rituale, gute Gewohnheiten. Es gibt ja schlechte Gewohnheiten, aber es gibt auch gute Gewohnheiten, gute Rituale. Und das Gute bei Ritualen ist eben, dass sie in Fleisch und Blut übergehen. Man braucht sie sich nicht vornehmen, sondern das machen wir einfach. Und das gibt unserem Leben dann auch einen gewissen Rahmen. Ja? Also Zähneputzen morgens und abends. Ne? Das macht man einfach, weil man es immer macht. Das ist so. Da muss man gar nicht drüber nachdenken. Es ist ein festes Ritual. Und wenn wir es gelernt haben, in Zeiten, wo es uns gut geht, Rituale im Glauben einzuüben, dann geben sie uns Halt und Kraft in Zeiten der Krise. Denn wenn wir in Zeiten der Krise und der Not auch noch überlegen müssen, wie kann ich jetzt meine Beziehung zu Gott irgendwie gestalten, dann ist das schwer. Aber wenn wir in Zeiten, wo es uns gut geht, üben und Rituale einsetzen, um unsere Beziehung zu Gott zu pflegen, dann kann das eine Hilfe sein. Wenn wir ein bisschen kleinerer Rahmen wären, würde ich fragen, gibt es sowas bei euch? Habt ihr Rituale im Glauben? Können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ja, das kann das Lesen der Losung sein oder das Lesen des Kalenderblattes oder Gebet. Ja, für mich sind Alltagsunterbrechungen ganz wichtig. Einmal am Tag, also mindestens einmal, manchmal auch zweimal am Tag, innehalten, mitten am Tag, 12 Uhr, 12.15 Uhr, still werden, einen Psalm beten, Kerze anmachen, das Vaterunser beten und nochmal still sein. Das ist eine Sache von 10 Minuten, aber es ist eine totale, eine heilige Unterbrechung. Und das mache ich nicht immer, aber ich mache es sehr, sehr oft, weil es unterbricht meinen Alltag und es gibt mir Struktur und Halt. Und ich mache euch Mut, dass wir es so machen wie Jesus, dass wir es üben, Rituale zu installieren in unser Leben, die dann auch greifen und uns Struktur und Halt geben, wenn Krise da ist. Und so war es bei ihm. Er wusste, was er jetzt braucht, ist die Begegnung mit seinem himmlischen Vater. Und dafür sucht er den Garten Gethsemane aus, eine Gartenanlage am Ölberg. Und sie lassen sich da nieder, Jesus und seine 11 Freunde. Und er geht weiter und will dann in die Stille gehen und dafür nimmt er 3 Freunde mit, mit denen er besonders verbunden ist, Petrus, Johannes und Jakobus, mit denen war er besonders eng verbunden. Sie nimmt er mit und möchte, dass sie bei ihm sind. Und jetzt heißt es, das kam auch ebenso schön in der Lesung zum Ausdruck, Jesu Herz war voller Trauer und Zagen und er sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Jesus braucht seine Freunde. Er braucht es, dass die da sind, dass sie ihn unterstützen, dass sie ihm helfen. Ja, ich finde das so bedeutsam, dass selbst der Sohn Gottes kein Held war, der über den Dingen stand und gesagt hat, ja, ich gehe jetzt in das Leiden und in das Sterben. Es kommt ja sowieso Ostern und die Auferstehung, alles ist super. Nein, Jesus stand nicht über den Dingen. Er sagt, ich brauche euch, ich brauche meine Freunde, denn ich bin am Limit. Ich kann nicht mehr, ich brauche euch. Und ich kann das so gut verstehen. Vor gut einer Woche ist ein sehr enger Freund von mir gestorben, im Alter von 46 Jahren. Das kommt dann auch in dieser Zeit noch dazu. Und ich merke, wie gut es tut, mit anderen im Gespräch zu sein. Er ist in Thailand gestorben als Missionar. Und ich war dankbar, sowohl bei der Trauerfeier als auch bei der Beisetzung online dabei gewesen sein zu können, um wenigstens auf diese Weise mich zu verabschieden. Wenn wir trauern, wenn wir Not haben, dann ist es wichtig, dass wir Freunde haben, dass wir Unterstützung haben. Und das habe ich auch auf den Friedhöfen jetzt erlebt, bei der Beerdigung von Friedel, von Rolf. Dass wir da zusammenstehen, dass wir da gemeinsam sind. Und so wird das bei der Beerdigung von Maike auch wieder sein. Dass wir einander Trost geben. Jesus, der Sohn Gottes, war kein Glaubensheld, sondern der gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich bin am Limit, ich brauche euch. Bitte bleibt und betet für mich. Das war sein Anliegen an seine Freunde. Und ich finde auch, was den Ukraine-Krieg betrifft, da sollten wir im Gespräch sein und sollten über unsere Ängste reden. Und da kann beim Friedensgebet auch immer Raum sein. Was bewegt euch da, was belastet euch da? Okay. Dann heißt es im Text weiter, Jesus geht weiter, fällt auf den Boden und betet und dann heißt es da ausdrücklich auch im Griechischen, mein Vater. Er sagt nicht nur einfach Gott oder Vater, mein Vater. Eine ganz große Vertrautheit drückt sich da aus. Der war vertraut mit Gott und dann sagt er, Ich habe Angst vor diesem Weg und wenn du es möglich machen kannst, Vater, mein Vater, dann bitte erspare mir das. Erspare mir diesen Weg des Leidens und des Sterbens. Er weiß, was kommt. Er weiß, dass er leiden wird, körperlich leiden wird. Er weiß, dass er verlassen sein wird von Gott und von seinen Freunden. All das weiß er, das steht ihm vor Augen. Und er sagt, Vater, ich möchte es nicht, ich kann es nicht. Bitte verschone mich davor. In großem Vertrauen wendet er sich an Gott. Und wisst ihr, das ist für mich eine der heiligsten Berichte über Jesus. Weil Jesus hier so ist, wie ich auch oft bin. Nämlich schwach und voller Angst. Vielleicht im Gebet, aber trotzdem in großer Not. Jesus kennt meine Angst. Jesus kennt Sorgen und Nöte. Der ist da drin. In Jesus ist Gott kein Gott, der von oben runter guckt und sagt, meine Güte, meine Menschen, die leiden und so. Das ist schon irgendwie bitter und traurig und so. Nein, er ist selber reingekommen. Er ist selber reingekommen in die Angst, in die Todesangst. Und wenn du das kennst, wenn du Depressionen kennst, wenn du es kennst, in der Krise zu sein und nicht weiter zu wissen, dann darfst du wissen, dass Jesus diese Gefühle kennt und dass er diese Gefühle auch durchlitten hat und dass er darum dir in diesen Gefühlen in besonderer Weise nahe sein kann, viel näher, als wenn es dir einfach nur gut geht und wenn alles super ist. Darum finde ich, ist dieser Text so heilig und so wichtig, dass Jesus unsere Situationen kennt und selbst durchfühlt hat. Und trotzdem ist er auch Vorbild im Vertrauen, ne? Denn dieses Gebet geht noch weiter. Er sagt nicht nur, Vater, verschone mich, sondern er sagt, verschone mich, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also auf der einen Seite betet er und bittet er Gott darum, dass es anders ausgehen möge, auf der anderen Seite vertraut er ihm aber auch, dass er es richtig macht. Und das erkennen wir später beim Kreuz nochmal. Als Jesus am Kreuz hängt, ist es auch so. Der verzweifelt und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Warum muss ich das jetzt hier machen? Und wenige Stunden später sagt der Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da ist dasselbe. Da ist auf der einen Seite Klage und Gebet und Verzweiflung, aber auch Vertrauen. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir beides erleben in unseren Krisen. Dass wir es erleben, dass wir klagen können und dass wir bitten können. Dass wir aber auch die Erfahrung des Glaubens machen. Ja, im Psalm 73 heißt es, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das wünsche ich euch, dass in der Krise, in der Not, in der Trauer, in der Angst nicht nur die pure Verzweiflung da ist, die wir an Gott senden können, sondern dass gleichzeitig auch da ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir dennoch rechnen, dass er es gut machen wird und dass er einen guten Gedanken hat, dass er Zukunft für uns hat. Und solch ein Glaube ist ein Geschenk, das können wir nicht machen. Glaube kann man nicht produzieren, Glaube kann man sich auch nicht vornehmen, Glaube ist Geschenk. Aber die Bibel verspricht uns, wenn wir uns im Wort Gottes gründen, dann wächst auch Glaube und dann kann auch Glaube entstehen. Das ist mein Wunsch, mein Gebet für uns. Von diesem Gebetskampf kommt Jesus zurück. Ja, und was erhofft er sich? Er erhofft sich eine Umarmung wahrscheinlich, hey, dass sie ihn in den Arm nehmen. Sie haben gemerkt, sicherlich, der ist am Ende, der ist am Limit, der hat geweint, ne? Dann braucht man das, dass Freunde in den Arm nehmen, dass Freunde trösten, dass Freunde sagen, hey, ich stehe an deiner Seite. Aber Jesus wird bitter enttäuscht. Alle drei schlafen ein, sind eingeschlafen. Er hat gesagt, betet. Nein, sie haben geschlafen. Und das ist natürlich eine große, große Enttäuschung. Er hat sie doch so sehr gebraucht. Und dann geht er noch zweimal weg. Und das ist ja das Dramatische an dieser Geschichte. Das Ganze passiert dreimal, ja? Dreimal geht er weg und betet und sagt, bitte wacht mit mir und betet mit mir. Bleibt an meiner Seite. Und dreimal kommt er zurück und dreimal findet er sie schlafend. Und sagt dann hinterher nur noch, schlaft ihr immer noch? Kommt. Der Verräter kommt schon mit den Soldaten. Wir müssen los. Vielleicht habt ihr auch schon mal diese Erfahrung machen müssen, vielleicht nicht in dieser Radikalität von Freunden verraten zu sein, von Freunden im Stich gelassen zu sein. Das ist schlimm. Wenn man Menschen braucht, wenn man auf Menschen setzt und dann die Erfahrung macht, sie lassen einem doch im Stich. Das ist bitter und das ist bei Jesus hier in besonders dramatischer Weise so. Und das geht ja dann weiter, ne? Anschließend kommt Judas, verrät ihn mit einem Kuss. Wenige Stunden später verleugnet Petrus ihn und alle Jünger rennen weg, fliehen, machen sich vom Acker, bis auf einige Frauen, die mutig sind und aus der Halbdistanz dann die Kreuzigung, bei der Kreuzigung noch zuschauen. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Ich finde, dieser Text gerade heute, Gebetstag für verfolgte Christen, Gebet für die Ukraine, unsere Angst, unsere Not, unsere Dunkelheit, da passt dieser Text wunderbar, der von der evangelischen Kirche für heute vorgeschlagen ist, weil er zeigt, dass der auferstandene Jesus, an den wir glauben, nicht über den Dingen steht, auch heute nicht, sondern er geht in die Dunkelheit hinein, er ist in unserer Angst gegenwärtig, er kennt unsere Kämpfe, er kennt unsere Nöte, er ist da, er hält sie mit uns aus und ich glaube auch, dass er helfen will und dass er Kraft geben will. Und hier steht etwas nicht, was im Lukas-Evangelium, der Lukas-Variante steht. Manchmal macht das echt Sinn, bei diesen Evangelientexten zu gucken, wie haben die anderen das aufgeschrieben. Bei Lukas heißt nämlich, da kam ein Engel und diente ihm. Also er macht die Erfahrung, am Ende bekommt er nochmal Kraft. Und das ist auch meine Überzeugung, dass es auch in unserem Leben dann Engel gibt oder Momente, dass Gott in unseren Nöten da ist und uns stärkt. Und wenn wir über unsere Nöte reden könnten, dann könnten wir das jetzt auch vielleicht erzählen. Amen.